das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend. Die Fahrt kann weitergehen auf dem Weg zum ersten bundesweiten Ampelbündnis, nachdem nun heute nach den Grünen und den Roten auch die Gelben das entsprechende Signal gesetzt haben. Heute konnte man den Eindruck gewinnen, dass die potenziellen Partner es allerdings nicht jeden Tag so beim harmonischen Ton der Sondierungsgespräche belassen werden. Nicht nur in der Sache wird nun härter gekämpft, sondern auch um die Köpfe, die dann schließlich die Regierung tragen sollen. So werden erst die Koalitionsgespräche zeigen, wie grün man sich wirklich ist und ob das letztlich reicht für ein tragfähiges Bündnis. Justus Kliss berichtet.
Nun haben auch die Dritten im Bunde beschlossen, der Weg für Koalitionsverhandlungen ist frei.
In diesem sehr großen Gremium haben wir uns einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen.
Noch haben die rot-grünen und gelben Verhandlungen gar nicht begonnen, da sorgt der FDP-Chef für Wirbel. Denn auf die Frage nach der Besetzung des so wichtigen Finanzministeriums macht er gestern eine relativ klare Postenverteilung aus.
Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
Die Botschaft in Richtung Grüne ist klar. Die FDP bekomme das Finanzministerium, an dem auch die Grünen Interesse haben. Robert Habeck gab heute Morgen diese knappe Bewertung ab.
Es gab Streit am Wochenende, muss man jetzt blind sein, wenn man es nicht gesehen hat. Und am Ende der Verhandlung wird darüber entschieden werden. Und es wäre ganz gut, wenn alle jetzt mal wieder zur Sacharbeit zurückkehren.
Heute rückt der FDP-Chef von seinen Äußerungen vom Sonntag zum Klimaministerium und damit verbundenen möglichen Rollenverteilungen ein Stück weit ab.
Wir hatten gestern in der ARD ja von einem Klimaministerium gesprochen. Das wussten wir so noch nicht. Das stand, glaube ich, auch nicht im Sondierungspapier. War das ein Versehen oder gibt das einfach Ihren Eindruck wieder, wie die Arbeitsverteilung in der neuen Regierung sein muss? Also Grüne Klima, FDP Finanzen, Kanzleramt SPD.
Das war ein Versehen.
Man merkt Christian Lindner heute auf der Pressekonferenz an, wie sehr er jedes Wort wägt. Der Druck des Gelingens liegt auf den drei Parteien. Auch SPD und Grüne müssten am Ende erkennbare Erfolge aus der Koalitionskiste zaubern.
Ja, für SPD und Grüne wird es darauf ankommen, die Punkte, die sie jetzt schon umgesetzt haben im Sondierungspapier, etwa früherer Kohleausstieg oder den Mindestlohn, sichtbarer zu machen. Also ihre Erfolge auch deutlich zu formulieren, zu kommunizieren.
Die SPD-Parteivorsitzende versucht genau das heute, obwohl es keine Anhebung des Spitzensteuersatzes und keine Vermögenssteuer geben wird.
Na, wir haben jetzt ja miteinander vereinbart, dass der Mindestlohn wesentlich erhöht werden soll. Das ist eine Lohnerhöhung erstmal für 10 Millionen Beschäftigte, insbesondere für Frauen und auch für Menschen im Osten der Republik sehr bedeutsam.
Noch längst nicht geklärt. Wie soll das gehen, ohne Steuererhöhung und bei Einhaltung der Schuldenbremse mehr Geld ausgeben?
Dieser Spagat ist gar nicht möglich. Und da muss man sich ehrlich machen und sagen, wie will man das leisten? Ich glaube, wichtig ist eine Prioritätensetzung. Wo will man die oberste Priorität legen? Will man sagen, auf jeden Fall Schulden abbauen? Oder will man sagen, Zukunftsinvestition, das ist das Wichtigste?
Neben der noch ungeklärten Finanzierungsfrage geht es in den Koalitionsverhandlungen auch um Formulierungen. Zum Beispiel, soll der Kohleausstieg tatsächlich im Jahr 2030 gelingen oder doch nur idealerweise? Mal sehen, wer von den dreien am Ende den Deckel drauf macht.
Auf die Details kommt es also letztlich an. Und da kann uns mein Kollege Uli Merkam im ARD-Hauptstadtstudio weiterhelfen. Uli Merkam, zurzeit wird ja jeder Gesichtsausdruck der potenziellen Koalitionäre bewertet. Und da haben wir heute bei der FDP in etwas ernstere Mienen geschaut. Sollte uns das daran erinnern, die Ampelkoalition kann immer noch scheitern?
So ist es. Sie kann natürlich immer noch scheitern. Und wenn man sich noch an die ersten Statements erinnert, nach der Verabschiedung des Sondierungsausschusses, Sondierungspapiers. Da war von historischer Chance die Rede. Ein Scheitern sei keine Option. Dann fällt doch auf, dass Christian Lindner heute in seinem Statement vor der Hauptstadtpresse sehr viel mehr Zeit darauf verwendet hat, offenzulegen, wo es noch hakt, wo es noch Unterschiede gibt zwischen den drei zukünftigen Koalitionspartnern, als dass er die Gemeinsamkeiten hervorgehoben hat, als wolle er allen Beteiligten klar machen, da ist noch nichts in trockenen Tüchern, da sind noch dicke Bretter zu bohren.
Ja, schauen wir nach vorne. Worauf wird es jetzt genau ankommen, wenn am Donnerstag wohl die Koalitionsgespräche offiziell beginnen?
In einer Frage hat Christian Lindner natürlich recht. Jede der drei Koalitionsparteien muss sich in den entsprechenden Vereinbarungen wiederfinden. Das heißt, jeder muss irgendetwas haben, was er seiner Klientel, seinen Parteifreunden, seinen Wählern dann auch verkaufen kann. Da sehe ich im Moment noch einen größeren Diskussionsbedarf. Die SPD ist bis jetzt im sozialen Bereich nicht besonders zum Zuge gekommen. Auch die Grünen bemängeln, dass viele ihrer Klimaschutzforderungen noch nicht verwirklicht sind. Auch die FDP, obwohl sie recht gut weggekommen ist, hat noch viele Punkte, Mindestlohn und anderes, wo sie sich dann halt noch letztendlich bessere Lösungen vorstellen kann. Das ist natürlich noch was verhandelt werden muss. Und letztendlich immer wieder auch die Postenfrage, also wer Finanzminister wird und ob es ein Klimaministerium gibt und wie das dann letztendlich auch mit Machtfunktionen ausgestaltet wird, das werden dann letztlich auch noch die Punkte sein, die über ein Gelingen entscheiden werden.
Vielen Dank für die Einschätzung ins Hauptstadtstudio, Uli Merker. Und während die womöglich neue Regierung neue Themen anpackt, versucht die aktuelle Bundesregierung zumindest einige der ganz großen Baustellen noch abzuschließen. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll Ende November auslaufen, denn die Impfquote sei dann hoch genug, verkündete heute Bundesgesundheitsminister Spahn. Seit 19 Monaten gilt mittlerweile in Deutschland dieser Ausnahmezustand, der Bund und Ländern das Recht gibt, auch einschneidende Corona-Regeln zu erlassen. Kommt nun die Normalität ganz zurück? Moritz Rödle berichtet.
Maskenpflicht, Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Betriebe oder auch Reiseeinschränkungen. All das können Bund und Länder beschließen, ohne ihre Parlamente zu fragen. Möglich macht das die vom Bundestag schon 2020 beschlossene und seitdem immer wieder verlängerte epidemische Lage nationaler Tragweite. Eine Art Ausnahmezustand. Schon die letzte Verlängerung war in der Großen Koalition umstritten. Jetzt müsse endgültig Schluss sein, findet der Bundesgesundheitsminister.
Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen, in einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist sehr wichtig, die schwersten Monate liegen hinter uns.
Die Gesundheitsministerkonferenz hat heute auch über die Frage debattiert, aber noch keine gemeinsame Position formuliert. Den Ländern ist vor allem wichtig, dass es auch in Zukunft eine gesetzliche Grundlage für Maßnahmen gibt.
Und uns, glaube ich, schon wünschen, dass es einen einheitlichen Rahmen insgesamt gibt, in welcher Art und Weise das auch immer der Fall ist.
Auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach versteht die Eile nicht. Für eine Entscheidung sei noch jede Menge Zeit.
Ich würde erstmal abwarten, ob wir die Impfquote höher bekommen, ob es uns gelingt, den Kindern nach den Herbstferien eine starke Welle zu ersparen, ob es uns gelingt, gerade die Älteren besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Boosterimpfung. Von all diesen Dingen würde ich in einem Monat ungefähr, also die Frage abhängig machen, ob wir die epidemische Lage fortschreiben oder nicht.
Darüber entscheiden muss der neue Bundestag. Hier ist unklar, ob es für eine Verlängerung eine Mehrheit gäbe. Eine neue Regierung dürfte bis Mitte November noch nicht im Amt sein.
Und fragen wir dazu nochmal nach bei unserem Rechtsexperten in Karlsruhe, Frank Bräutiger. Was bedeutet das denn nun genau für uns, wenn die epidemische Notlage nicht noch einmal verlängert würde?
Ja, dieser Begriff, den wir gerade mehrfach gehört haben, diese epidemische Notlage von nationaler Tragweite, das ist so eine Art, ich würde es nennen, Türöffner für Corona-Einschränkungen für den Bund und vor allem die Länder. Auf dieser Basis können die dann ihre Verordnungen erlassen. Und wenn das auslaufen würde, dann wären für solche Dinge wie Maskenpflicht und ganz andere alltägliche Dinge erstmal keine Grundlage mehr da. Ich wäre trotzdem vorsichtig, schon heute so etwas wie ein komplettes Auslaufen dieser Maßnahmen auszurufen. Denn zum einen ist nicht nicht der Bundesgesundheitsminister zuständig, sondern der Bundestag. Das klang gerade schon an. Da gibt es neue Mehrheiten. Da muss man erst mal schauen. Und wenn es hart auf hart kommen würde, muss man wissen, im Infektionsschutzgesetz haben auch einzelne Bundesländer weiter die Möglichkeit, wenn es da Hotspots gibt, solche Maßnahmen anzuordnen. Also ich würde da auch eher ein wenig auf die Bremse treten, was da jetzt ganz konkret im Winter kommt.
Dann bleiben wir auch im Konjunktiv bei der nächsten Frage. Sind die Klagen gegen diese außergewöhnliche Notlage, die dann noch anhängig sind, jetzt eigentlich überholt?
Nein, das sind sie ausdrücklich nicht. Man muss zwar feststellen, viele der Gegenstände, gegen die geklagt wurde, also Ausgangsbeschränkungen in der Nacht und so weiter, die gibt es gerade nicht mehr. Aber das bedeutet nicht, dass die Gerichte jetzt ihre Arbeit einstellen und darüber nicht mehr entscheiden. Es gab zum Beispiel neulich beim Verwaltungsgerichtshof in Bayern eine Entscheidung, die die nächtlichen Ausgangs- oder die Ausgangsbeschränkungen insgesamt damals im Frühjahr 2020 für rechtswidrig erklärt haben. Und auch am Bundesverfassungsgericht, da wird, ich denke mal Ende November, über die Bundesnotbremse eine Grundsatzentscheidung getroffen werden. Da kann man natürlich sagen, das ist ziemlich spät. Ja, da kann man dann auch wirklich drüber streiten. Aber da werden zumindest noch Pflöcke eingesetzt, auch für die Zukunft, weil es ja nicht ausgeschlossen ist, dass wir mal wieder in solche Situationen kommen. Also ich glaube, mit Blick auf die Gerichte beginnt gerade so eine Art Herbst und Winter der wirklich wichtigen Entscheidung, wo die Gerichte jetzt ohne diesen Zeitdruck mal an die Wurzeln der ganzen Maßnahmen draufschauen.
Wir bleiben gemeinsam dran. Vielen Dank, Frank Bräutigam, für diese Einordnung. Der deutsche Außenminister ist unser oberster Diplomat. Wenn er deutliche Worte findet, stechen sie heraus. Und wenn der aktuelle Außenminister Heiko Maas den Staatschef von Belarus mit einem Chef eines staatlichen Schleuserrings vergleicht, ist klar, das Verhältnis mit Belarus ist völlig am Boden. Der Vorwurf an Lukaschenko, er mache auf dem Rücken von Flüchtlingen Politik. Seit Monaten lasse er bewusst Menschen zu Tausenden erst nach Belarus locken und dann an die Grenze zur EU weiterleiten, um so Druck auszuüben und sich zu rächen für verhängte Sanktionen. Wie kann die EU darauf reagieren? Darüber haben heute die Außenminister der EU in Luxemburg beraten. Markus Preis berichtet.
Es ist erkennbar nicht das, was sie sich wohl erhofft hat. Erschöpft und unterkühlt liegen diese Flüchtlinge in den Wäldern im Osten Polens. Der polnische Privatsender TVN24 hat diese Bilder gedreht, kurz hinter der Zone, wo der Ausnahmezustand gilt und Journalisten und Hilfsorganisationen unerwünscht sind. Alles wird gut. Alles wird gut. Der Anfang einer solchen Reise ins kalte Belarus sieht für die Flüchtlinge ganz anders aus. Bei Facebook wirbt etwa dieser Reiseveranstalter aus Damaskus mit bunten Bildern und guter Laune für den Trip nach Minsk. Inklusive Flug, Visum, Hotel und angeblich sogar Krankenversicherung. Auch Flüchtlinge in anderen Ländern wie der Türkei oder in Jordanien werden mit solchen Anzeigen umworben. Traumziel Belarus, Details und Preise folgen.
In diesen Anzeigen gibt es keine Zusammenhänge mit Belarus oder mit Lukaschenko. Da wird gar nichts davon gesprochen. Das wird als reine Reise nach Belarus geworben. Es stehen keine weiteren Details, wie es dann weitergeht.
Doch genau dieses Business möchten die EU-Außenminister nicht länger hinnehmen. Vor allem aus dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei sollen bisher Flüchtlinge nach Minsk geflogen worden sein. Der Irak hat auf Bitten der EU nun bis zum Jahresende alle Direktverbindungen nach Belarus untersagt. Doch Diplomaten berichten, dass wieder Ausweichrouten entstehen über Syrien, Jordanien oder den Libanon. Wir werden Kontakt mit all diesen Ländern aufnehmen, die Situation erklären und alle Möglichkeiten ausschöpfen, die das Luftfahrtrecht uns bietet. Doch auch die Airlines selbst wollen die Außenminister ins Visier nehmen, allen voran die Staatslinie von Belarus, Belavia. Sanktionen gegen sie könnten bedeuten, kein technischer Support mehr etwa für die Airbus-Flugzeuge aus europäischer Produktion oder kein Leihen von Fliegern mehr, was häufig über irische Firmen passiert. Der deutsche Außenminister warnt aber auch alle anderen Airlines, sich nicht an Schleusertum zu beteiligen.
Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings. Und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen.
Wie stoppt man die Flüchtlingsbewegung über Belarus? Die offenbar verdeckt gefilmten polnischen Grenzpolizisten sprechen von einer gefährlichen Lage. Was passiert, wenn der Winter kommt? Leichen, sagen die Anwohner. Menschen, die erfrieren.
Von denen, die sich dann aus Belarus auf den Weg machen, versuchen viele über Polen weiterzukommen, Richtung Westen. Immer mehr Männer, Frauen und Kinder gelangen auf dieser neuen Flüchtlingsroute unerlaubt nach Deutschland, vornehmlich aus dem Irak, aus Syrien, Jemen und dem Iran. Im August zählte die Bundespolizei 474 Menschen, im September 1903 und im Oktober, der gerade erst gut zur Hälfte vorbei ist, sind es jetzt schon 3000 Menschen. Kerstin Breinig und Jakub Paczkowski berichten aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet.
Polnische und deutsche Grenzschützer gemeinsam auf der Suche nach Flüchtlingen. Bei einer Personenkontrolle an der Grenze sind zwei junge Männer abgehauen.
Einer ist in diese Richtung gelaufen, der andere ist auf die deutsche Seite gerannt.
Kurze Zeit später Festnahme. Der Gesuchte weiß nicht einmal, in welchem Land er sich befindet.
Deutschland? Nein, Polen.
Nicht Deutschland, Sie sind in Polen.
Ich muss aber nach Deutschland.
Nein, Sie werden in Polen bleiben.
Der junge Mann ist sichtlich enttäuscht. Für ihn geht es hier nicht weiter. Er wollte nach Deutschland, so wie viele, die über Belarus und Polen hier ankommen. Auch Schleuser haben das Geschäft längst für sich entdeckt. In Transportern bringen sie die Flüchtlinge auf die deutsche Seite, eingepfercht im Fahrzeuginneren. Allein am vergangenen Wochenende wurden fast 500 Menschen von der Polizei aufgegriffen. Die Erstaufnahmeeinrichtung im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Hier landen die, die es über die Grenze geschafft haben. Wesi Muhammad ist einer von ihnen. Er kommt aus dem Irak. In Polen sei er übel behandelt worden, sagt er.
Schlecht, wir waren über eine Woche unterwegs mit Familie und Kindern. Wir haben die Polen um Wasser gebeten. Sie sagten nein. Ich sagte, ich gehe nicht weg ohne Wasser. Und dann hat er mich geschlagen. Hier, schauen Sie.
Aber Polen ist für viele Flüchtlinge sowieso nur eine Durchgangsstation.
Die Lage, die ist so angespannt, auch für die Polen so angespannt, weil das solche Massen sind, dass die personell wahrscheinlich überhaupt gar nicht in der Lage sind, ihren Schengen-Verpflichtungen nachzukommen. Deshalb brauchen wir die zweite Kontrolllinie an der deutsch-polnischen Grenze, um wirklich diejenigen, die kommen, zu erfassen.
Also temporäre Grenzkontrollen. Brandenburgs Innenminister befürchtet dadurch Chaos an den Grenzübergängen und fordert einen europäischen Weg.
Wir dürfen in dieser Situation Polen nicht alleine lassen. Deshalb habe ich ja auch in der vergangenen Woche gefordert und habe das auch diese Forderung an den Bundesaußenminister weitergegeben, dass wir überlegen sollten, einen sogenannten Relocation-Mechanismus für Polen, Litauen und Lettland einzurichten. Das heißt, dass europäische Länder sich bereit erklären, dort aufgegriffene Flüchtlinge bei sich aufzunehmen.
In Deutschland solle, so Stübken, die Verteilung schon in den nächsten Tagen neu geregelt und die Flüchtlinge auch aus Eisenhüttenstadt schneller auf alle Bundesländer verteilt werden.
Und dazu spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Roman. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuß.
Herr Roman, Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten im Bundesinnenministerium mit der Entwicklung von Migration. Wie ernst ist die Lage an der Grenze von Polen zu Deutschland aktuell?
Ja, wir verzeichnen einen massiven Anstieg an der Grenze zu Polen. Allein in den ersten 17 Tagen im Oktober genau 3000 Personen. Das ist ein massiver Anstieg von Personen, bei denen wir in den Pässen, sofern vorhanden, weißrussische Einreisestempel sehen oder auch Visierungen durch Weißrussland, die nicht älter sind als wenige Tage. Das ist besorgniserregend, erst recht, wenn man auch die Sekundärmigration aus Griechenland sich betrachtet. Allein im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge liegen im Moment 34.000 von Gesetzes wegen eigentlich unzulässige Asylanträge von Drittstaatsangehörigen mit einem Schutzstatus in Griechenland. Diese Sekundärmigration stellen wir in diesem Jahr allein in Höhe von 9.200 fest, auf dem Luftweg oder auf dem Landweg, dann auch aus Nachbarstaaten. Soweit zur Situation, und dabei spreche ich noch nicht von Afghanistan.
Herr Roman, Sie sagen, die Situation ist besorgniserregend. Die Bundespolizeigewerkschaft, also die ihre Mitarbeiter ja auch vertreten, die spricht heute sogar davor, dass ein Kollaps an den Grenzen wie 2015 verhindert werden muss. Ziehen Sie auch diesen Vergleich zu 2015?
Also noch haben wir die Lage durch Verstärkung der Kräfte allein an der polnischen Grenze zusätzlich 8 Einsatzhundertschaften haben wir noch unter Kontrolle. Soweit würde ich nicht gehen. Die Zahlen 2015, 2016 waren noch von anderem Kaliber. Nur die heutigen Zahlen steigen exponentiell, insbesondere Weißrussland über Polen.
Herr Roman, die Polizeigewerkschaft fordert ja temporäre Kontrollen an den Grenzen. 460 Kilometer lang ist die zwischen Deutschland und Polen. Könnte die Bundespolizei das denn überhaupt leisten?
Also der Grenzabschnitt ist geografisch dafür ganz gut geeignet. 51 Kilometer Landgrenze, der Rest im Wesentlichen Neiße, Oder und Brücke. Wir haben unserem Minister die Lage deutlich geschildert, auch verschiedene Handlungsoptionen vorgeschlagen. Das ist eine davon. Es kommen auch andere in Frage, mit Ländern sprechen, wo die Migranten eingeflogen werden nach Minsk, ob man die Luftfahrtunternehmen weiterhin das tun lässt, ob die belarussischen Visa anerkannt werden oder nicht in diesen Ländern. All das gehört zum Maßnahmenportfolio, über das der Minister am Mittwoch im Kabinett vortragen wird.
Bundesinnenminister Seehofer wird das also machen, am Mittwoch dazu Stellung beziehen. Können Sie noch sagen, was müsste sich auf polnischer Seite an der Grenze verbessern?
Also zu den Aufgaben, Vorschlägen, die wir gemacht haben, gehörte auch gemeinsame Streifen auf polnischem Gebiet, unterhalb der Schwelle von Grenzkontrollen, um zu verhindern, gemeinsam mit den polnischen Kameraden, dass aus Polen deutsches Gebiet betreten wird. Das ist einer der Vorschläge. Ansonsten hab ich jedenfalls grenzpolizeilich keine Kritik an dem polnischen Grenzschutz.
2015 heißt es, hätten Sie gerne die Grenzen geschlossen, bevor hunderttausende Menschen, vor allem aus Syrien, nach Deutschland gekommen sind. Stehen wir jetzt wieder an einer Situation oder vor einer Situation, wo so ein Moment nicht verpasst werden darf?
Also, daran sehen Sie schon, die Bundespolizei schließt keine Grenzen. Sie kontrolliert an den Grenzen. Nordkorea schließt Grenzen. Wir tun das nicht. Wir haben nicht die Absicht, die Freizügigkeit von Freizügigkeitsberechtigten einzuschränken. Und wir haben auch nicht die Absicht, wenn wir den Auftrag bekommen, den freien Warenverkehr zu beeinträchtigen. Aber wir wollen schon in den ein oder anderen LKW schauen, ob dort Menschen verdursten oder ersticken.
Das heißt, dieses Mal fühlen Sie sich gehört mit Ihren Ratschlägen und Empfehlungen von der Politik?
Ich berate meinen Minister auf dem Dienstweg so, wie ich es für richtig halte.
Er entscheidet. Herr Roman, vielen Dank für die Einschätzung zu der aktuellen Situation. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung geführt. Lukaschenkos Schleuserpolitik und die Reaktion Europas. Dazu hat Griet von Petersdorf vom Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Meinung.
Es ist ein Missbrauch menschlichen Elends, was da gerade mit den Geflüchteten in Osteuropa passiert. Der belarussische Staatschef Lukaschenko hat offenbar vom türkischen Staatschef Erdogan gelernt. Schick ein paar Flüchtlinge an die Grenze zur EU und schon gerät diese schön unter Druck. Kaltherziges Kalkül. Schlepperbanden verdienen Geld mit dem Elend. Die polnische Regierung wollte sich profilieren, indem sie besondere Härte zeigt gegenüber den Flüchtlingen, die über die Grenze wollten. Aber das Menschen erfrieren quasi vor ihrer Haustür hat zumindest bei vielen Polen ein Umdenken bewirkt. Eine Welle von Hilfsbereitschaft gibt es mittlerweile dort auch. Die Pläne jetzt, mehr Grenzkontrollen, Sanktionen gegen belarussische Fluglinien sind kurzsichtig. Denn die Flüchtlinge kommen weiter. Wir können uns auf den Kopf stellen, es ignorierend dagegen sein. Politische Verfolgung, Klimakrise, Bürgerkrieg, alles Gründe, es in der Heimat nicht mehr auszuhalten. Es gibt nur eine Lösung, eine richtige, durchdachte europäische Flüchtlingspolitik. Ich mag es gar nicht nochmal wiederholen, weil es an dieser Stelle schon so oft gesagt wurde. Das Jahr 2015 wird gerade als Vergleich oft herangezogen. Dabei lässt sich das Ausmaß überhaupt nicht vergleichen. Aber eine echte Lösung gibt es seitdem eben auch nicht. Es bleibt dabei, die EU-Staaten müssen sich auf eine Aufteilung einigen und dann müssen die Flüchtlinge weiterhin begleitet werden mit Sprachkursen, Berufsausbildung von Portugal bis Polen, damit sie hier auch wirklich ankommen. Außerdem, es gibt keinen anderen Weg.
Die Meinung von Griet von Petersdorf. Die Ölpreise steigen immer weiter und das macht nicht nur das Heizen teurer. Wir sehen es auch anhand von höheren Preisen an den Tankstellen. Diese und weitere Nachrichten hat Susanne Daubner.
Diesel ist so teuer wie noch nie in Deutschland. Nach Berechnungen des ADAC kostete der Liter gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,55 €. Auch die Benzinpreise ziehen weiter an. Mehr von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die Preise steigen seit Monaten. Ein Hauptgrund ist vor allem der Ölpreis, der durch die wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Einbruch rasant steigt. Beim Diesel kommt die hohe Nachfrage nach Heizöl hinzu. Jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit. Der Dieselpreis stieg am Wochenende auf einen Rekordwert von 1,55 € je Liter und hat damit den alten Höchststand aus dem Jahr 2012 noch getoppt. Der Benzinpreis für Super der Sorte E10 sprang auf 1,66 €. Da fehlen noch 4 Cent zu alten Höchstpreisen. Auch die Preise für viele andere Rohstoffe steigen. Durch höhere Produktionskosten werden die Preisanstiege an uns Verbraucher weitergegeben, was die Inflation weiter antreibt.
Bundespräsident Steinmeier hat zum 80. Jahrestag des Beginns der Deportationen von Berliner Juden vor einem Erstarken des Antisemitismus in Deutschland gewarnt. Jüdische Mitbürger seien immer wieder und immer stärker antisemitischer Hetze und Angriffen ausgesetzt. So Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin-Grunewald. Nie wieder dürfe Antisemitismus Platz in der Gesellschaft haben. Von Gleis 17 war 1941 der erste Deportationszug mit mehr als 1000 Juden in die Ghettos und Vernichtungslager gestartet. Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Wie seine Familie mitteilte, war er vollständig geimpft. Eine Blutkrebserkrankung hatte aber sein Immunsystem geschwächt. Powell war hochdekorierter General und der erste schwarze Außenminister der USA.
I will never not be a soldier.
Ich werde stets nichts anderes sein als ein Soldat, sagte Colin Powell nach 35 Jahren Militärdienst. Geboren wurde er 1937 als Kind jamaikanischer Einwanderer in New York, setzte früh auf eine Laufbahn in der US-Armee. Diverse Präsidenten hörten auf seinen Rat. Reagan ernannte ihn zum nationalen Sicherheitsberater, Bush Senior zum Generalstabschef. Für den Erfolg der Operation Wüstensturm im Irakkrieg von 1991 wurde Powell gefeiert. Bush Junior machte ihn zum ersten schwarzen Außenminister. Als Fehler bezeichnete Powell später seinen Auftritt im UN-Sicherheitsrat, bei dem er 2003 für die US-Invasion des Iraks warb. Saddam Hussein und sein Regime verstecken, dass sie mehr Massenvernichtungswaffen produzieren. Die Informationen stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Seiner republikanischen Partei wurde Powell zunehmend fremd, unterstützte demokratische Präsidentschaftsbewerber und blieb bis zuletzt ein unabhängiger Denker.
Der langjährige Chefredakteur der Bild-Zeitung Reichelt ist mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden. Der Axel Springer-Konzern begründete dies mit neuen Erkenntnissen über das Verhalten des 41-Jährigen nach einem internen Verfahren im Frühjahr. Dabei ging es um Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Nach einer befristeten Freistellung konnte Reichelt damals in die Redaktion zurückkehren. Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Antje Ravik-Strubel. Die 47-Jährige wurde für ihren Roman Blaue Frau ausgezeichnet. Strubel schildere darin mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision die Gewalterfahrungen einer jungen Frau im heutigen Europa, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis ist mit 25.000 € dotiert und wird jedes Jahr zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen.
Und wir blicken in ein Land, das es eigentlich gar nicht gibt, zumindest völkerrechtlich nicht, Transnistrien. Diese Region hat eine eigene Flagge, eine Hymne und sogar eine eigene Armee. Doch kein Land und keine internationale Organisation erkennt Transnistrien als souveränen Staat an. Offiziell gehört es zu Moldawien. Doch den größten Einfluss hat Russland, auch auf die knapp 500.000 Menschen. Transnistrien liegt auf einem schmalen Streifen entlang der moldawisch-ukrainischen Grenze und dem Fluss Tyra. Aufmerksam wurde die Welt nun auf diesen Landstrich, weil ein transnistrischer Fußballverein aus der Hauptstadt Tiraspol einem der ganz Großen ein Bein gestellt hat, mit einem Konzern in der Hinterhand, der sich Scherif nennt, Demian von Osten.
8 Trainingsplätze, 2 Stadien, eine überdachte Fußballhalle. Der Scherif-Sportkomplex in Tiraspol ist kaum zu übersehen. Und auch auf die Fußballmannschaft richten sich derzeit viele Augen. Der FC Scherif hat in der Champions League Real Madrid besiegt. Morgen treten sie gegen Inter Mailand an. Fußballfan Andrei Melnik hält jetzt alles für möglich. Ich hoffe auf Sieg. Alle glauben nur noch an Scherif. Scherif Tiraspol verbindet die Menschen im politischen Konflikt. Die Mannschaft aus dem abtrünnigen Transnistrien spielt in der moldauischen Meisterschaft. Fans reisen auch aus Moldaus Hauptstadt Chișinău an. Doch Scherif Tiraspol ist eigentlich das Werk eines Oligarchen. Es ist kein Geheimnis, dass hinter Scherif ein Oligarch steht, der die gesamte Wirtschaft der Republik aufgebaut hat. Das ist nicht zu übersehen. Zur Scherif Holding gehören Supermärkte, Tankstellen und Banken, ebenso wie eine Brandy-Fabrik und eine Produktionsstätte für Kaviar. Kontrolliert wird das konkurrenzlose Imperium vom Oligarchen Victor Gușan, ein zurückgezogener Mensch, der nie Interviews gibt. Dessen Macht reicht weit in die Politik hinein. Im transnistrischen Parlament gibt es nur eine einzige übermächtige Partei. Die Parteierneuerung ist der politische Flügel der Firma Scherif. Offiziell wird die Partei von Scherif finanziert. Fast alles in einer Hand, also in Transnistrien. Ein Landstrich, der offiziell zur Republik Moldau gehört, aber seit 30 Jahren auch mit Hilfe russischer Soldaten ein Eigenleben führt. Vieles laufe hier falsch, vor allem für die kleinen Leute, sagt Fußballfan Melnik. Er hatte mal 3 Werkzeugläden, jetzt nur noch einen. Viele junge Leute wollen nur weg. Auf den Straßen wird Arbeit in Europa angeboten, sprich in der EU. Es gibt bei uns keine normal bezahlte Arbeit. Überleben kann fast nur, wer bei der Polizei tätig ist oder jene, die für eine der Scherif-Firmen arbeiten. Das war's. Und so freut sich so ziemlich jeder über das Fußballengagement des umstrittenen Oligarchen. Auch über die Fußballakademie mit Plätzen für hunderte Jugendfußballer. Beim morgigen Champions-League-Spiel in Mailand werden sie hier in Tiraspol für ihren FC Scherif mitfiebern und hoffen, dass dessen Erfolgssträhne noch lange anhält.
Und jetzt bleibt uns zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie wird's denn?
Herr Gissert, wärmer, und zwar jetzt schon in der kommenden Nacht. Die Temperaturen steigen an, denn wir haben es mit einer Warmfront zu tun. Hier Trend für Köln, hier sehen Sie die Temperaturen und hier die Uhrzeit. Also jetzt aktuell haben wir 12 Grad und bis morgen früh geht's bergauf auf 15 Grad. Normalerweise sinken ja die Temperaturen ab dem späten Nachmittag bis in die Früh des nächsten Tages. Aber Warmfrontwolken kommen, damit eben auch wärmere Luft. Und man sieht sehr schön auf dem Strömungsfilm, hier dieses Tiefdruckgebiet, das sich einkringelt, das zieht jetzt weiter nach Osten, bringt erstmal warme Luft, liegt dann aber über Skandinavien und da sich die Luftmassen gegen den Uhrzeigersinn ums Tief drehen, wird dann aus Norden kalte Luft zu uns transportiert. Deswegen wird die Farbe auch wieder grün. Das heißt, bis Mittwoch deutlich steigende Temperaturen. Danach wird's kalt. Das heißt, Höchstwerte gerade mal so im knapp zweistelligen Bereich. In der Nacht ziehen Wolken mit Regen von Westen und Nordwesten herein. Anfangs noch locker bewölkt Richtung Bayern. Und im Laufe des morgigen Tages wird sich dann die Front mit Regen bis über die Mitte ausbreiten, liegt dann so von Schleswig-Holstein bis zum Alpenrand, von Westen und Südwesten her lockert es bereits wieder auf und so Richtung Brandenburg, Sachsen und auch östliches Bayern bleibt es noch am längsten trocken im Laufe des morgigen Tages. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 8 bis 15 Grad, steigen also meist etwas an und morgen Nachmittag liegen sie dann bei Werten zwischen 12 und 19 Grad, 20 Grad im äußersten Südwesten. Da kommt also wirklich massiv Wärme Luft und das werden wir auch am Mittwoch merken. Dann bis zu 23 Grad. Dazu aber im Laufe des Tages dichte Wolken mit Schauern. Da sind auch einzelne Gewitter im Norden dabei. Ansonsten auch mal kurze sonnige Abschnitte. Und am Donnerstag aus Westen. Schauer, Gewitter, zum Teil mit Graupel, Sturmböen. Schwere Sturmböen kann es dann sogar in den höheren Lagen geben. Und auf den höchsten Gipfeln orkanartige Böen. Temperaturen maximal noch 12 bis 17 Grad. Und danach geht es sogar noch weiter bergab.
Danke, Claudia Kleinert, für das Wetter. Und auf die Tagesthemen folgt jetzt eine Reise durch den Pandemiesommer 2021. Eine Rabiat-Reportage über Corona aus Sicht der jungen Generation. Und die Tagesthemen sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Karin Mioska. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.